Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 48. Und ich sag's euch, wie es ist. So viel gute, tolle Worte, aufmunternde Worte habe ich gerade nicht. Ich habe noch ganz viel Eindruck von gestern Abend. Alex, magst du nicht heute moderieren?
Nö, das geht nicht gut aus.
Vielleicht geht's guter aus, wenn es die Anja macht.
Ich muss zugeben, ich war beim Sport und ich bin ganz froh, dass ich beim Sport war.
Sei froh.
Weil,
du warst beim Sport im Gegensatz zu den 11 Löwen.
Ja, ich habe wirklich, also ich bin zwar nur 60 Minuten richtig intensiv rangegangen im Sport, aber ich glaube, es war intensiver als alle das, was auf Giesings Hüng gelaufen ist.
Ja, also ich sage jetzt mal so, das kommt darauf an, wie du intensiv bewertest. Weil es war viel intensiv an diesem Montagabend auf Giesings Höhen.
Mhm, erzähl
mal. Das Spiel
mal.
War es halt nicht. Mhm. Ich sag's auch ganz ehrlich, es wäre ein wunderschöner Abend gewesen.
Hätte man wärst du nicht ins Stadion gegangen.
Weil davor wieder Freunde treffen, Giesinger Bräu, Gulaschsuppen, alles toll. Ne? Wenn du halt
Nieselregen, Wind.
Nee, den Grad. Hätte ich ja dann geil. Auch nicht gehabt. Das wäre ja dann quasi nur bei ja, An- und Abreise gewesen, weil du ja dann nicht da stehst.
Ja.
Gibt's so
im
viele
Zweifel,
Aspekte.
Im Zweifel hört man auf, auf den Kellner vom Giesinger Bräu, wenn er sagt, geh doch nicht, trink doch noch ein Bier. Ja. Schau, hättest du es gemacht.
Ja, also tiefgründige Gespräche im Giesinger Bräu zu den wohl oder mit den mit vielen Erinnerungen verbundenen klassischen Löwen-Songs und CDs. Ne? Also erinnert ihr euch noch so Anfang um die Jahrtausendwende so rum, wo es jedes Jahr eine neue Fan-CD gegeben hat? Da ist ungefähr alles gespielt worden, aber ja. Wie man es halt kennt an Spieltagen. Also es war ein wohliges Gefühl bis zum Anpfiff. Und intensiv war dieser Tag dann schon, also nicht nur, weil man natürlich viel redet, sich das ein oder andere hopfenhaltige Kaltgetränk gönnt, die Gulaschsuppen schmeckt, weil man alte Freunde wieder sieht. Das ist auch alles intensiv gewesen. Es war auch intensiv kalt draußen dann. Aber von dem her, es war viel intensiv. Also das kann man diesen Montagabend nicht absprechen, dass es intensiv gewesen wäre. Nur nicht da, wo es hätte intensiv sein sollen. So kann man das unter. Wir können ja auch offen drüber reden. Wir haben uns ja unterhalten gehabt nach dem Türkgücü-Spiel, auch nach der letzten Podcast-Folge. Wie reagieren wir drauf? Wer geht denn wann mal wieder ins Stadion? Und Alex, bei dir ist es sicher nicht ausgegangen. Ne? Also wisst ihr ja alle, liebe Stammtischgemeinde, die da regelmäßig zuhören, der Alex kommt ja aus Passau und da ist der Anfahrtsweg an einem Montagabend.
Zumal, wenn man Montagabend arbeiten muss, ja, dann überschneidet sich das leicht. Ja.
Und bei der Anja ist es ja so, ja, die betreibt ja Sport im Gegensatz zu uns und anderen Leuten. Und ich habe mir dann ja wirklich, also in einer wirklich ganz, ganz spontanen Aktion habe ich mir dann gedacht, komm, gibt noch Karten, können wir auch noch gleich drüber reden. Und lieber Kontererlebnis, ne? Schwamm als Obby, das Spiel am Oberwiesenfeld, schlimmer kann es nicht werden. 60 dachte sich wohl, hold my beer. Wobei man jetzt sagen muss, ich fand es gegen Türkgücü schon schlimmer, weil es wahrscheinlich Türkgücü war. Aber Anja, wie hast du es mal so schön auch gesagt? Wir haben nicht gesagt Aufbauhilfe Ost, nein, wir haben gesagt, komm, wir reichen dir die Hand und helfen dir wieder auf.
Genau, wenn du in den Tiefen dieser Liga drin bist, kommt der Löwe und sagt so, hier hast du meine Hand, komm da wieder raus.
Ja, und ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber ich glaube, Halle hat seit mehr als 180 Tagen kein Auswärtsspiel mehr gewonnen gehabt.
Man muss aber auch sagen, dass Halle seit 5 Stunden oder so kein Gegentor mehr kassiert hat. Also man kann die Statistiken auch immer gegeneinander aufwiegen. Ja. Am Ende pickt man sich die heraus, die besser passt. Ja. Aber ja, Aufbau gegen Ost ist eigentlich ein schöner Folgentitel schon.
Ja, wenn es für einen selber in der Liga schon zu nichts Großartigem mehr reicht, dann hilft man halt anderen.
Ja.
Aber lass uns mal so ein bisschen vorgehen. Schauen wir vielleicht erstmal auf die Zuschauerzahl. 6.100 von ausverkauft, keine Spur. ich glaube, es ist 7.500 wären möglich gewesen. Es gab natürlich auch im Vorfeld ganz, ganz viele Spekulationen, woran liegt das jetzt? Es ist immer ein Sammelsurium. Es ist nicht nur das Türkgücü-Ding gewesen. Es ist nicht nur, dass momentan die Leistungskurve nach unten zeigt. Es ist halt einfach Montagabend, es ist stürmisch, es ist kalt.
Aber es ist trotzdem bedenklich.
Aber Tickets gehen im Vorverkauf doch trotzdem weg.
Eben, genau. Vor Corona wären so ein Spiel trotzdem, es wäre mit 15.000 ausverkauft gewesen. Oder sagen wir, es wären 13.000 da gewesen. Dass du jetzt keine 7.500 Zuschauer zusammenbekommst bei einem Ligaspiel, das ist schon, hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt, das muss man schon sagen.
Vor allem, ja, du kaufst halt das Ticket doch im Vorfeld. Du hast da noch keine Ahnung, wie ist das Wetter, was passiert.
Zumal ja 11.000 potenzielle Zuschauer eh schon da gewesen wären, die Dauerkartenbesitzer. Die ja quasi eh kein extra Geld zahlen müssten, um ins Stadion zu kommen. Und selbst da bekommst keine 7.500 zusammen. Und ich wage sogar zu bezweifeln, ob es am Ende echt 6.000 waren. Also es hat extrem leer ausgeschaut. Es hat eher so nach einem Viertel ausgeschaut. Es war nicht wesentlich voller als als ein Viertel noch zugelassen waren.
Also da kann ich schon sagen, also ich stand ja diesmal in der Westkurve und im Block G tatsächlich, also unterhalb der Anzeigetafel. Und also ich sag mal, die 6.100, die es dann letztendlich gewesen sein sollen, das ist schon jetzt nicht unrealistisch. Okay. Es ist natürlich schon auch so gewesen, dass es ein bisschen, an ein paar Stellen war es ein bisschen dichter, an ein paar Stellen war es ein bisschen weniger dicht. Aber ich sag mal, das ist schon realistisch gewesen. Aber ja, ich habe mir auch meine Gedanken gemacht. Klar, also ich bin der festen Überzeugung, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen durch das Sammelsurium, eben auch mit dem Wissen, es gibt noch Karten, dass man auch spontaner sein kann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an der Grünwalder Straße tatsächlich die Abendkasse geöffnet gesehen habe. Aber es ist natürlich, da müssen wir eigentlich jetzt fast das große Fass aufmachen, die Verdrossenheit, die Geschichte, dass man gelernt hat, sich anderweitig zu beschäftigen, auch an einem Montagabend. Das ist mit Blick auf die letzten 2 Jahre, die wir haben, haben wir auch gemerkt. Und dann gibt es ja immer noch die Wahnsinnigen, die immer draußen sind, die werden aber jetzt gefühlt auch ein bisschen weniger, was schon schade ist. Und aber mit sowas wie gestern betreibst du halt auch keine Eigenwerbung, weil du kannst an so einem, in Anführungszeichen, beschissenen Abend, also wettermäßig, kannst du natürlich auch genau entgegensteuern. Ne?
Wenn da wirst dann du geil einige vergrault haben.
Ja, aber du hast du. Ja, da muss man jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Also das war gestern nicht nur keine Eigenwerbung, sondern das war das zweite Spiel in Folge, wo man sich fragt, was ist da los? Und bringt uns jetzt eigentlich auch auf den Punkt. Was ist da los? Und ich würde ganz gerne das Feld von hinten aufrollen. Das heißt, oder was heißt von auswärts aufrollen? Also Alex, du hast es am TV gesehen, mehr oder weniger, weil du musstest ja arbeiten, aber mit einem
Hühner. Ich habe es ja tatsächlich beruflich verfolgt auch. Also ich habe es sehr, sehr intensiv.
Das heißt, ich musste jetzt gerade nicht irgendwie in Schutz nehmen oder so.
Nö, ich war voll dabei.
Ja, das war
dein Eindruck. Also darf ich?
Ja, du darfst.
Das war mein Eindruck. Ich muss sagen, emotional völlig an mir vorbeigelaufen, das Spiel. Selten hat mich ein Löwenspiel so wenig gepackt wie das. Es war von Anfang an verkorkst. Mich hat wirklich, oder mich überrascht seit dem Türkgücü-Spiel, wie wenig da zusammenpasst. Also da greifen die Mechanismen nicht, im Offensivspiel läuft überhaupt nichts zusammen. Zusammenspiel, auch der Übergang von Defensive zu Offensive, die Schnittstellenpässe, die dann keine sind, weil entweder die Schnittstelle gar nicht da ist oder der Spieler, der in die Schnittstelle laufen soll, irgendwo anders hinläuft. Mich schockiert das fast ein bisschen, dieser Einbruch in den letzten Wochen oder in den letzten 10 Tagen, sagen wir mal. Ich bin da ein Stück weit ratlos.
Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, Halle hat es insgesamt schon auch clever gemacht. Na, also die haben,
ja, aber
also
man war merkt kein schon, Übergegner. Dass die,
also. Nein, ich rede auch nicht von Übergegner. Also ja. Da muss man, also man ist immer so gut, wie es der Gegner auch zulässt, aber du musst natürlich auch den eigenen Anspruch haben. Den 60 ist dem eigenen Anspruch einmal mehr nicht gerecht geworden. Halle hat es dafür aber gut gemacht. Viel mehr aus einem Guss, wie es jetzt vielleicht erwartet hätte tatsächlich. Aber trotzdem muss doch eigentlich die individuelle Klasse, aber auch die geschlossene Klasse von 60 ausreichen, dass du zu Hause Halle schlägst. Und das soll jetzt nicht ganz vorsichtig, weil wir letzte Woche gesagt haben, einige müssen von uns von ihrem hohen Ross runter, wir müssen jede Mannschaft dominieren. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur grundsätzlich ums Auftreten und mutig sein.
Es geht vor allem ums Auftreten, wenn du unter der Woche so eine Nichtleistung hingelegt hast wie gegen Türkgücü. Dann musst du 110% raushauen. Wie das dann am Ende ausgeht, ist dann zweitrangig. Aber du musst zeigen, ich will Wiedergutmachung betreiben. Und das habe ich nicht gesehen.
Also das musst du auf jeden Fall betreiben. Ich erinnere mich noch dran, wo wir quasi nach dem zweiten oder war es das dritte Spiel vielleicht nach dem Mölders aus drüber geredet haben, dass die Mannschaft schon sehr, sehr gut funktioniert. Und wir nicht zu früh in so Euphoriegesänge kommen dürfen, dass wir sagen, okay, alles läuft wieder. Vielleicht ist es genau so ein Knackpunkt, wo sie noch nicht gefestigt genug waren. Also Eintracht Braunschweig haben wir gesagt, vor der Saison hätten wir das 2-2 unterschrieben. Meppen haben wir auch gesagt, die haben sich stets bemüht und deswegen geht es unentschieden auch gerechtfertigt durch die Sache. Jetzt spielen sie sang- und klanglos gegen Türkgücü, gehen da quasi mit unter. Also ich sage jetzt nicht, dass Türkgücü oben auf war, die waren auch weit unten. Und vielleicht ist das der Break nochmal so ein bisschen gewesen, dass sie da schwieriger in die Spur zurückkommen vielleicht als andere, weil sie vielleicht doch noch nicht so gesettelt sind in sich. Also
ja,
nur mal so
schon,
versucht zu denken von Anfang an bis jetzt. Weil wir betrachten jetzt oft nur einfach das Spiel und sagen so, seit dem Türkgücü-Spiel, aber vor 4 Wochen oder 5 Wochen hätten wir ihnen auch noch die Chance gegeben, quasi hätten sie gegen die Würzburger Kickers verloren oder hätten sie gegen Hansa Rostock verloren, dann hätten wir das alles verstanden. Vielleicht kommt der Zeitpunkt nur ein bisschen später mal.
Ich finde es, natürlich ist dieser, es ist die Causa Mölders, der Wendepunkt in der Saison, für was auch immer es der Wendepunkt ist, aber natürlich ist es der Turning Point, über den immer wieder gesprochen wird. Ich finde es nur ein bisschen schwierig. Es kann doch, um es mal ganz doof auszudrücken, es kann doch nicht nur komplett an dieser einen Personalie oder also dieser einen Thematik gehangen haben, dass ein Brustlöser ist und dass jetzt der Knoten wieder reinkommt. Also das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu einfach.
Aber manchmal, wenn du noch nicht so, also wenn du nicht so tief drin bist, dass alles funktioniert, dass du deine konstanten Abläufe zu jeder Zeit abrufen kannst, was andere Mannschaften können, die kommen immer auf ein bestimmtes Limit und können das spielen und das reicht halt.
Und aber da eigentlich musst du hinkommen. Eigentlich müssen diese Automatismen ja da sein. Die Mannschaft ist zusammengeblieben im Sommer und deswegen, und das sind ja jetzt auch, das ist ja jetzt auch keine Schülermannschaft oder keine Jugendmannschaft, wo man sagt, da sind jetzt 2, 3 drin, die vielleicht über 25 sind, sondern im Großen und Ganzen ist das eine gestandene Profimannschaft mit Führungsspielern, mit erfahrenen Zweitliga-, Bundesligaspielern teilweise sogar. Das ist mir als Erklärung dann aber ein bisschen zu einfach. Da muss einfach mehr kommen.
Also es war halt auch keine signifikante Steigerung. Es war halt einfach auch keine signifikante Steigerung gegenüber dem Türkgücü-Spiel. Es tut mir leid, also wenn du kannst das Spiel ja verlieren, aber dann sind wir wieder beim Punkt wie. Du kannst ja auch mal Pech haben. Genauso wie dieser Witz-Elfmeter, auf den will ich jetzt nicht rumreiten, aber da hast du im Grünwalder Stadion eigentlich schon gesehen, sieht irgendwie nicht so ganz koscher aus und ganz ehrlich, die TV-Bilder waren ziemlich eindeutig, dass es ein Quatsch ist. Aber normalerweise darf es halt zu sowas schon mal gar nicht kommen, dass du dich über so, und ich möchte mich an dieser Szene auch gar nicht aufhängen, weil das ist ein kleines Mosaiksteinchen, aber da sind 5000 andere, die nicht gepasst haben. Es war eigentlich nur, es hat ins Bild gepasst, irgendwie, dass dann auch noch so ein Käse daherkommt. Aber nein.
Also, ja, was ich aber dann auch nicht verstehe, wie sich Michael Kölner nach dem Spiel hinstellen kann bei Magenta Sport und von einem guten Spiel sprechen kann. Also das war alles aber kein gutes Spiel.
Er hat ja von einer Reaktion oder so von einem besseren Spiel gesprochen, das er gesehen hat, als gegen Türkgücü. Nein, das war so ziemlich eine Ebene, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Und
dann hast du natürlich, es laufen halt Situationen gegen dich oder nicht für dich. Da ist diese Situation, wo Biancardi quasi auf der Torlinie knapp am Ball vorbeirutscht. Ich glaube, es wäre der Ausgleich gewesen oder sogar die Führung, weiß ich jetzt gar nicht.
Ausgleich wäre es gewesen. Also quasi im Grunde 2 Minuten nach dem Rückstand.
Ja, dann bricht einmal der Talik über links brutal gut durch. Das war eine super Szene. Legt dann auch noch zurück auf Neudeckert, der halt an dem guten Halle-Keeper scheitert, der halt auch einen guten Tag erwischt. Es sind so Situationen, die laufen gegen dich, aber du musst es halt dann auch irgendwie erzwingen. Und das, ja, das war einfach nicht zu sehen.
Wir können ja nicht in die Kabine gucken. Wir sind nicht bei jedem Training dabei. Ich frage mich, irgendwo muss doch, da muss doch ein Auslöser da sein eigentlich. Das schleicht sich doch nicht einfach so ein.
Nee, und ich glaube, das ist auch nicht mit irgendwie der fehlenden Breite im Kader zu erklären oder so, sondern da sitzt das Problem irgendwo anders.
Kennt ihr solche Spiele als Spieler, wenn man wenn es so spurlos an dir im Spiel vorbeigeht, aber du eigentlich immer denkst, du bist gut in der Sache und erst im Nachhinein kannst du reflektieren, dass es überhaupt nicht gefunzt hat?
Ja, habe ich im Tennis schon öfter gehabt. Ja. Du gehst also vom Platz und denkst, wie habe ich das Spiel jetzt verloren?
6-0, genau, 6-0. Wie habe ich das verloren? Und du weißt es nicht. Und egal, bei jeder Ballberührung denkst du dir so, ja, ich lieg safe vorne.
Ja, du bist beim Einspielen, denkst du, geil, heute läuft's.
Genau.
Und dann gehst nach 40 Minuten runter und hast sang- und klanglos verloren.
Ja, genau, und das Kuriose ist ja, dass es, also in manchen Teams funktioniert es ja, dass es vielleicht bei einer Person bleibt. Ich bin zum Beispiel immer in Teams, da sind es dann alle. Also da geht es dann allen gleich. Vielleicht ist es bei 60 auch so. Also das ist mal blöd gesagt, aber wenn dein emotionaler Spieler dann nicht noch vorangeht und noch den einen oder anderen vielleicht mit rausreißen kann, dann glaube ich, geht halt ein Fußballspiel auch 90 Minuten vielleicht an dir vorbei, gell? Und du denkst, du bist gut dabei.
Ja. Ich glaube, das ist, also ich wünsche mir nicht Sascha Mölders zurück, explizit nicht, aber so ein Spieler fehlt halt dann in solchen Situationen. Momentan hast du halt keinen im Kader, der halt diesen Leader-Typ verkörpert. Stefan Lex ist kein Leader, gerade nicht in solchen Negativsituationen. Der ist dann eher einer, der selber die Schultern hängen lässt. Auch Stefan Salger ist kein Lautsprecher. Ricci Neudecker gibt es auf dem Platz ein bisschen vor die Richtung, aber ich glaube auch nicht, dass der in der Kabine der Führungslöwe ist. Marcel Bär glaube ich auch nicht, der ist auch zu kurz erst dabei in der Mannschaft. Philipp Stein hat auch kein klassischer Leader. Also in so einer Situation wäre es halt gut, wenn du einen hast, der sagt, jetzt erzwingen wir es. Das sehe ich in den letzten Wochen nicht.
Es ist aber auch keiner reingewachsen in die Situation. Nee. Ich sage mal so, nach dem Weggang und des Aggressive Leaders ist da ein bisschen ein Vakuum. Wäre aber auch die Chance gewesen, dass da jemand reinwächst. Ich dachte, dass es Stefan Lex ist, aber ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf draus, dass er es nicht tut. Er ist ein guter Kapitän. Ich glaube, der hat ein super Standing im Verein, im Team. Darum geht es aber auch gar nicht. Ich war ein bisschen neugierig, vielleicht wird er zum Lautsprecher, weil wir haben ja schon gesagt, gefühlt ist er jetzt einen halben Meter größer, mehr Präsenz, nochmal eloquenter geworden, auch in seinen Aussagen, Interviews, finde ich. Aber er hat, also das hat er gemacht, aber er ist nicht in die, in Anführungszeichen, aggressive Leaderrolle reingewachsen, wo ich mir gedacht habe, bin gespannt, ob er das macht. Macht er nicht. Wie gesagt, kein Vorwurf, da war ich eher neugierig einfach. Aber es ist auch kein anderer reingewachsen.
Die Frage Stefan Lex kann halt, wenn es läuft, dann kann er die Mannschaft mitreißen. Positiv. Wenn es nicht läuft, kann er sie nicht aus dem Loch rausziehen.
Die Frage ist gar nicht für mich, ob jemand reinwachsen muss. Also so, zu uns wird ganz oft gesagt, dann schauspielert es. Wenn ihr es nicht könnt, selbstständig.
Fake it till you make it.
Dann faket es einfach so übertrieben, dass es wenigstens für die anderen so ausschaut.
Ja. Man muss jetzt natürlich, wir haben es zur Genüge schon besprochen, man muss sich natürlich die Frage stellen, wer ist denn nicht doch besser gewesen, im Winter jemanden zu holen. Wenn du schon in der Mannschaft keinen hast, der diese Leaderrolle übernehmen kann, nicht jemanden zu holen, der das von extern reinbringt. Und da wäre ein Tim Rieder aus meiner Sicht schon ein Charakter, der da wie die Faust aufs Auge gepasst hätte. Aber gut, ist zu spät.
Ja, hätte, wenn und aber bringt uns jetzt nicht weiter.
Wäre
Fahrrad. Ich kann nur sagen, was ihr gesagt habt, dieses Mitreißende war halt von Anfang an gefühlt nicht da. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich dann auf der Tribüne war und das Wabenspielen mir so ein bisschen angeguckt habe, bei eigentlich ja nicht so kalten Temperaturen, aber dieser Wind war halt einfach schon eine Katastrophe. Das hat mich auch noch nicht gepackt. Also irgendwie, und das ist komisch, weil normalerweise, wenn du auf Giesings Höhen bist und dort stehst oder sitzt oder was auch immer, kribbelst. Klar habe ich mich drauf gefreut. Natürlich ist es toll, wenn da die vier Flutlichtmasten stehen und ne, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Aber es war schon so ein bisschen zäher. Also ich habe mich, na, irgendwas hat gefehlt. Und das finde ich komisch, wenn es schon vor Anpfiff ist. Mhm. Das Spiel hat dann auch nichts dazu beigetragen, dass es funktioniert. Gefühlt war eh alles so ein bisschen anders, weil die Lautsprecheranlage diesmal war so ein bisschen anders eingestellt, also nicht so laut, auch ein bisschen komisch. Dann musste Rainer Kmet wieder als Stadionsprecher einspringen, denn Basti Schech hat Corona. Und an dieser Stelle wollen wir das gar nicht erst vergessen, sondern sagen, Basti, alles Gute, komm wieder auf die Beine, bleib gesund. Ich hatte heute Kontakt mit ihm, ich habe mit ihm geschrieben.
Virtuell.
Es geht
keine Kontaktperson.
Nein, also ich habe ihm nur geschrieben, ne? Keine Sorge. Nein, also er ist Corona-positiv, er hat nur leichte Grippesymptome, also er merkt fast nichts. Es geht ihm also gut und er denkt, dass es fürs Lautern-Spiel wieder reichen wird. Ne? Also in dem Sinne an dieser Stelle alles Gute, wir müssen uns nicht die großen Sorgen um Basti Schech machen. Komm schnell wieder auf die Beine. Ja, aber wie gesagt, insgesamt, es war irgendwie seltsam, dann eben auch nur halbvolle Ränge und da wurde schon das ein oder andere Liedchen wurde schon angestimmt. Aber es war ein ganz, ganz seltsamer Abend und irgendwann, und das zeigt dann auch, wie so die Laune war, so nach dem 0-2, ich weiß nicht, wo es hergekommen ist, aber irgendjemand hat in der Westkurve Mundharmonika gespielt.
Geil.
Ja, es ist an sich cool, aber eigentlich dürftest du das gar nicht hören können, weil normalerweise muss ja der Punk abgehen. Aber das spricht dafür. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob es Spiel mir das Lied vom Tod war, das hätte nämlich auch gepasst. Aber ich konnte keine Melodie erkennen, aber es hätte gepasst.
Aber er hat halt die Stimmung wiedergegeben, oder?
Ja, also irgendwie ein seltsamer Abend. Und ich muss auch dazu sagen, ich war ja mit zwei Freunden dort. Nach dem 0-2 haben sie gesagt, so, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Das war dann so kurz nach der 60. Und haben sich dann nochmal zurück ins Giesinger Kneipenleben gezogen. Ich dachte mir, nee, ich habe ja hier auch dafür bezahlt. Egal, was ich hier sehe, ich habe ja dafür bezahlt. Ich muss zugeben, dann war dann die 80. und ich dachte mir so, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Vor allem, mir ist kalt. Ich ziehe mich zurück und hole mir nochmal eine Gulaschsuppe von nebenan und wärme mich nochmal auf. Das mache ich normalerweise auch nicht. Ich bin niemand, der frühzeitig das Stadion verlässt. Aber da ging es nicht anders. Also das war dann einfach, ich weiß nicht, ob Selbstschutz war.
Es ist alles bedenklich, ja. Weil eben, du bist wie ich oder wie Diane auch kein Typ, der frühzeitig aus dem Stadion geht. Lieber noch 10 Minuten nach dem Spiel, 20 Minuten nach dem Spiel da bleiben. Aber ich kann es dir nicht verdenken. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Weil einfach auch, man hatte nach dem 2-0 auch nicht irgendwie den Glauben, dass das noch kippen kann, das Spiel.
Ich habe es ehrlich gesagt nach dem 0-1 schon nicht gehabt. Also beziehungsweise nach der vergebenen Großchance durch Biancardi.
Ja. Und das war gegen Türkgücü ja auch so. Da ist das 1-0 gefallen und irgendwie, ja, also innerlich habe ich nicht gefühlt, dass das noch kippen kann, das Spiel. Und das ist emotional, also ich finde das wirklich bedenklich. Und da müssen sie echt schauen, dass sie in den nächsten Wochen wieder rauskommen aus der Spirale, weil da vergraulst du die Fans, das ist einfach so. Gerade die Fans, die halt jetzt nicht von Haus aus immer da sind, wenn die Löwen spielen. Halt die sagen, okay, ich schaue mir die Löwen an, ich mag die Löwen, ich bin Fan, aber ich gehe halt nicht jedes Mal ins Stadion, sondern schaue es mir halt an, wenn gewisse Rahmenbedingungen stimmen.
Anja, mal an dich auch die Frage. Würde mich auch interessieren, wie steht es denn um deine Emotionalität dem Löwen gegenüber? Merkst du auch, dass es irgendwie ein bisschen, ich nenne es mal, defensiver ist?
Puh, also bei mir ist es ja eh so, dass ich relativ viele Spieltage jetzt seit während der Corona-Saison mit Löwenspieltagen überschneiden, weil wir das so eng getaktet abhalten müssen. Aber ich schaue wenigstens davor und danach immer aufs Handy oder zwischendurch, auch wenn man mich da nicht sehen darf, sonst kostet es Strafe. Aber bin da eigentlich schon immer mit am Handy und versuche irgendwie so einen Ticker zu lesen und alles mitzubekommen. Aber ich bin ganz ehrlich, gestern, ich hätte es eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich hätte es nicht mitbekommen. Also es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen leer, Leere. Ja. Also dieser Kaugummi, den ich im letzten Podcast beschrieben hatte, der quasi sich so zieht und gar keinen Geschmack mehr hat, so ist vielleicht gerade die Gesamtsituation, so fühlt sich's an. Ich habe die Hoffnung, dass es besser wird mit dem krassen Programm, was jetzt kommt. Weil jetzt geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Also jetzt bist du einfach dran. Also kannst nicht mehr nachdenken, du kannst nur noch liefern. Liefern oder dich ergeben.
Ja, und ergeben ist eigentlich keine Option. Darf es naja, auch gar nicht sein. Du musst diese Saison jetzt sauber von zu den Ende
zwei
spielen.
Genau, alleine aber von den zwei Spielen, jetzt das zuletzt war es ja eher ergeben, ja, anstatt liefern. Ja. Deswegen wäre ja jetzt wieder eine direkte Aktion der Mannschaft gefragt, wo sie vorangehen und nicht auf den Gegner reagieren. Würde ich mir wünschen, aber also ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch. Ich habe es mir auch gerade noch ausgerechnet. 36 Punkte sind noch zu machen. Die Welt ist noch völlig in Ordnung. Gucken wir mal, zwei Ausrutscher sind immer dabei. Ja. Ich bin ganz, ganz positiver Spieler. Sie sollen einfach an ihr Limit gehen. Und ich bin nicht böse, wenn du nicht aufsteigst. Ich bin nicht böse, wenn wir aufsteigen. Das einzig Wichtige für mich ist, sie müssen einfach in jedem Spiel 90 Minuten gekämpft haben.
Das ist tatsächlich das, mit dem ich hadere. Kratzen, beißen, ackern, das fehlt mir halt in den letzten zwei Spielen brutal. Also in Meppen konnte man es ihnen nicht absprechen, gegen Braunschweig konntest du es ihnen eigentlich auch nicht absprechen. Nur jetzt gegen Türkgücü und jetzt gegen Halle, das fehlt. Und wenn das fehlt, dann kippt im Löwenkosmos auch mal schneller die Stimmung. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass ich in meinem Umfeld Kölner Rausrufe gehört hätte. Es soll auf der Haupttribüne vereinzelt welche gegeben haben. Da muss ich jetzt aber auch ganz deutlich sagen, das liegt hier an der Mannschaft und nicht an Michael Kölner. Das ist meine Meinung. Ja, das wäre schon wieder viel zu einfach. Ich bin mit Michael Kölners Aussagen nach dem Spiel gestern auch nicht zufrieden, weil ich kein besseres Spiel gesehen habe. In keinster Weise. Ja. Nur, dass die Location anders war. Und du hast wieder gegen eine Mannschaft in roten Trikots gespielt. Das war das Einzige, was vergleichbar oder irgendwie, ne? Aber ansonsten, eigentlich war es genau dasselbe. Und aber jetzt da Kölner raus zu fordern, wie gesagt, es soll die ersten Rufe gegeben haben, ich habe es jetzt nicht gehört. Langsam aber sicher radikalisiert sich natürlich auch mal wieder der Mob im Netz. Das kennen wir ja. Aber das ist Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Vor allem, wenn man jetzt mal den nächsten Schritt denken würde, ja, wer denn dann?
Ja, das muss man eigentlich, man muss das echt ignorieren, weil das verleidet es verleidet einem alles, was den Löwenkosmos angeht, wenn man sich da auf dieses digitale Rumgeplärre einlässt. Weil dieses Rumgeplärre gibt's, selbst wenn du 5 Spiele in Folge gewinnst, dann sucht immer noch jemand das Haar in der Suppe. Und Kölner raus ist natürlich das Naheliegendste, was man da rufen kann. Es entbehrt halt jeder Sachlichkeit. Weil natürlich, wenn sprechen wir in 4 Wochen einmal drüber, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, dann werden wir wahrscheinlich auch anders drüber sprechen. Aber nach zwei unterirdischen Spielen, das muss man auch so klar sagen, den Kölner raus zu rufen, ist halt dämlich. Sagen wir, es ist einfach nur dämlich. Oder dann gibt es, nach dem Türkgücü-Spiel hat Kölner der Mannschaft ja einen Tag freigegeben. Und dann gibt es diese Schlaumeier, die sagen, jetzt gibt er denen einen Tag frei, das gibt's ja gar nicht. Die sollen quasi laufen, bis sie kotzen. Da muss ich schon sagen, also 1993 hat angerufen, will seine Trainingsmethoden zurück. Das ist doch, also
die Zeiten sind vorbei und ganz ehrlich, mit den Nachholspielen, die einfach sind, da muss auch mal Regeneration drin sein.
Ja.
Also das sind für mich Stammtischparolen, Entschuldigung, wenn ich es mal so blöd sage, aber das ist einfach zu kurz gedacht und deswegen einfach mal schön hier auf die Bremse treten. Wir sind auch nicht happy drüber. Hier ist keiner happy drüber über die Situation.
Es geht immer der Ton macht die Musik, wie bei der Mundharmonika in der Westkurve. Es ist einfach, man kann und muss momentan Kritik äußern und es ist absolut nötig, aber man muss immer noch schauen, wie man sie äußert.
Ja. Bringt mich zu einem weiteren Punkt und da bin ich jetzt gespannt auf, vor allem auf dich, Alex, denn es gab ja die Rückkehr der Ex-Wampe von Giesing ins Grünwalder Stadion und die wurde natürlich schon sehr, sehr neugierig begutachtet. Ich habe mir heute im Real Life die ein oder andere Szene mal angeguckt. Ja. Du hast es im Ganzen gesehen, deswegen würde es mich interessieren. Mein Eindruck war, wenig zu meckern aus weiß-blauer Sicht.
Nee, ich fand ihn auch als Experten sehr, sehr angenehm eigentlich. Er hat es ja auch anklingen lassen. Es gab offenbar Gespräche mit Magenta Sport in den letzten Wochen, ob er nicht dauerhaft Experte für sie werden will. Er hat gesagt, es ist noch nicht zustande gekommen, das Ganze. Ich glaube, da bahnt sich was zur neuen Saison an. Grundsätzlich kann man Sascha Mölders tatsächlich gut zuhören und das, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Dass er natürlich, ich fand es auch gut, dass er von Magenta Sport darauf angesprochen wurde, wie das denn so war im Dezember, ob er das denn jetzt, ja, wie er das mit ein bisschen Abstand sieht und auch, dass es danach so gut gelaufen ist, hat er sich auch eigentlich sehr gut aus der Affäre gezogen. Probleme hat er mit dem Regenschirm gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hat sie ihm sauber den Regenschirm aufgestellt. Das war ganz amüsant. Irgendwo zwischen Carsten Wettberg und Steve McLaren. Also da bist du, wenn du mit dem Regenschirm durchs Grünwalder läufst, da bist du im Löwenkosmos eh gleich in einer besonderen Reihe mit Carsten Wettberg. Der hat ihn mutwillig zerstört und Sascha Mölders hat ihn eher aus Versehen zerstört.
Also das, was ich gesehen habe, natürlich hat Magenta Sport schon auch versucht, ein bisschen in Anführungszeichen zu triezen und mal spitze Fragen auch zu stellen, aber Sascha Mölders hat sich da nicht drauf eingelassen. Mhm. Es gab kein böses Wort, es gab keine, man konnte vielleicht zwischen den Zeilen was erahnen, aber da war jetzt nichts, was irgendwie, wie haben wir es so schön auch gesagt, justiziabel wäre. Es ist nichts, wo man ihn festnageln könnte. Das Einzige, was er ganz, ganz deutlich gesagt hat, ist, er möchte eines Tages zurück nach Giesing. Und da würde ich ganz gerne mal eure Einschätzung
machen. Als was ist die Frage?
Genau, und jetzt, das ist jetzt nämlich die große Geschichte. Ich sage mal so, mein Bauchgefühl. Es muss noch ein bisschen Wasser die Isar runterfließen. Jetzt ist Sascha Mölders erstmal spielender Co-Trainer bei Sonnenhof Groß Asbach. Da hat er am Wochenende dreimal genetzt. Ich habe mir das angeguckt in seiner altbekannten Manier. Okay, der Gegner war auch nur der FK Pirmasens. Aber trotzdem, musst du erstmal machen. Er hat ja auch durchklingen lassen, ab nächster Saison möchte er das Traineramt irgendwo bekleiden. Also wirklich dann auch als Trainer arbeiten, auch nicht mehr spielen, sondern so wie ich das verstanden habe, wirklich als Trainer. Und lass uns mal, dann muss er ja auch seine Erfahrungen erst sammeln und dann lass mal so 1, 2, 3 Jahre vergehen. Dann ist in München ein bisschen Gras auch über die Sache gewachsen. Vielleicht sind dann, wir wissen es nicht, der Löwenkosmos, da kann ganz, ganz schnell was implodieren, explodieren, sich umwerfen. Mhm. Dann hast du vielleicht auch neue Entscheidungsträger. Weißt du es? Wissen wir alle nicht. Aber ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass dann sowas wie eine im Jugendbereich einsteigen oder die zweite Mannschaft, die dann, keine Ahnung, eher momentan noch in der Bayernliga kickt, dass man da dann das vielleicht, dass das dann wieder funktionieren könnte. Weiß ich nicht. Also, aber nur mal jetzt wirklich mal hier ins Blaue gesprochen.
Ich würde ihn auch im Jugendbereich tatsächlich am Anfang sehen, weil was man von ihm als Jugendspieler lernen kann, ist natürlich ein unbandiges Mentalitätsmonster zu werden. Das lernt man eigentlich nicht mehr so. Es geht immer nur noch um die technisch schöne Ausbildung und alles gut, aber den Trick darfst du dich nicht trauen und den darfst du dich hier nicht trauen und ja, alles glatt laufen lassen, weil sonst bin ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei. Deswegen glaube ich, dass so ein Trainer ein guter Trainer sein kann für eine Jugend, weil da darfst du das bestimmt auch, weil der macht es selber und er lebt es vor.
Also, ja, gerade ich glaube, gerade in dem NLZ wäre Sascha Mölders da echt gut aufgehoben, weil er den Blick von außen ein bisschen reinbringt. Er hat sich ja ohne NLZ in dem Profifußball gearbeitet und so einen Blick auch weiterzugeben an die Jugendspieler, finde ich durchaus interessant.
Das ist Thema Stromlinienförmigkeit, Anja. Das ist dieses jetzt in Form gepresst werden, was man im NLZ, was ja seit Wochen, Monaten, Jahren mittlerweile ja auch kritisiert wird. Es gibt keine Individualisten mehr. Genau,
die Straßenfußballer. Ja, aber das wollen wir doch gar nicht sehen. Wir wollen den doch sehen, den Straßenkicker.
Ganz genau.
Der es schafft, da hochzukommen.
Und Sascha Mölders ist einer, der sagt, ich möchte einen Wilden, ich möchte einen Kreativen, ich brauche ein paar die Herde bilden, aber ich möchte Individualisten drin haben. Der würde nie versuchen, da das irgendwie in eine Form zu pressen.
Aber deswegen dann tust du dir auch leicht in einem Mannschaftskollektiv. Weil du hast dann in einer Mannschaft auch keinen Einheitsbrei von der Denke mehr. Das heißt, sie sind immer wilder, es kann natürlich mehr krachen, aber wenn sie ein Ziel haben im Jugendbereich, dann gehen sie auch noch entscheidender in diese Richtung. Ist so ein bisschen, was mir aus meiner Jugendarbeit immer auffällt.
Also ich sehe schon, wir sind uns da einigermaßen einig, aber also ich sage halt, da muss, also so 2-3 Jahre sollten schon noch vergehen. Also ja. Du musst einfach das wirklich aus dem Gedächtnis erstmal weghaben. Dieses, das ist noch zu nah alles.
Und er soll sich auch erst gerne als Trainer überall ausprobieren, ja, wo eben. Er überhaupt hin möchte. Will er überhaupt zur Jugend? Will er wirklich zu Amateuren? Oder in welche Richtung will er?
Ja. Übrigens fand ich es sehr, sehr mutig, dass er sich jetzt schon ins Stadion wieder getraut hat. Mhm. Ungefähr 2 Monate nach dieser ganzen Posse. Das ist, man kann sagen, hat er kein Gespür für die ganze Situation. Ich würde eher sagen, es ist jetzt im Nachhinein war es gar nicht so falsch. Vor dem Spiel hätte ich gedacht, naja, ich weiß nicht, ob er sich da einen Gefallen tut damit.
Ich war mega überrascht. Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war mega überrascht. Ich habe es euch Freitag ja geschrieben, weil ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich am Abend Eishockey geguckt habe auf Magenta Sport. Da kommt ja dann irgendwann mal so eine Vorschau. Und natürlich war klar Montagabendspiel. Und dann fällt in den Nebensatz, ja, und an der, als Co-Kommentator, als Experte dabei, die Wampe von Giesing. Da hat es mich richtig gerissen. mich hat es richtig gerissen.
Hat er eigentlich Fanstuff jetzt von Sonnenhof Groß Asbach an? Oder hat
eine sehr wallende Winterjacke angehabt. Die war ein bisschen kurz, dafür umso weiter. Also ich fand es einen guten Auftritt. Übrigens, die markanteste Aussage hat er in der Halbzeit getroffen. Da hat er gesagt, die Löwen müssten jetzt einfach mal einen Hallenser umhauen, ihm richtig wehtun, weil das sind die das sind die Situationen, die du jetzt brauchst. Also Sascha Mölders, wie er leibt und lebt. Und ja,
musst du ihm aber recht geben, wahrscheinlich.
Es ist in der Sache, im Ton ein bisschen hart formuliert, aber in der Sache hat er natürlich recht gehabt. Die Zweikampfhärte hat ein bisschen gefehlt.
Dem anderen einfach mal auf die Haxen steigen.
Ja. Und Sascha Mölders ist neben Anja Guder der Einzige, der noch an den Löwenaufstieg glaubt.
Ich bin ein gutgläubiger Mensch. Ich gehe immer, also ich kann das auch so ein bisschen erklären. Solange diese Punkte im Spiel sind und ich das immer noch mit meiner eigenen Leistung schaffen kann und ich selber aber schon in der Saison auch verkackt habe, dann weiß ich, dass der Gegner auch noch verkacken kann. Und Menschen, die denken, sie sind schon durch und haben so einen zweiten oder dritten Platz sicher, die kommen ganz, ganz leicht auch nochmal ins Straucheln.
Aber liebe Anja, dann müssten jetzt in den nächsten Spielen 7 Vereine, die vor 60 stehen, ja, verkacken.
Und? Alles möglich. Alles möglich.
Okay.
Ich bin da, also.
Die Frage ist ja vor allem, wie kommst du selbst raus aus dieser Negativspirale?
Also ja, das ist das Erste.
Du kannst natürlich schon hoffen, dass die anderen alle jetzt richtig einbrechen, aber dann musst du selber erstmal beginnen zu gewinnen. Was ich übrigens interessant fand, das hat der Kommentator Alex Klich bei Magenta Sport gesagt, Halle hat sich anscheinend am eigenen Schopf aus der eigenen Negativspirale gezogen. Die haben nämlich ein Teambuilding-Event gemacht, so Schlag den Rab-mäßig, mit irgendwie 13 Minispielen oder so, einen ganzen Tag. Und seitdem läuft es wieder. Es sind manchmal die einfachen Dinge im Leben, die sowas auflösen.
Liebe Löwe, wie wär's mit einer Giesinger Borzentour? Wir haben uns schon mal angeboten,
sowas. Helfen. Ein Bowlingabend vielleicht, Flo, da kannst du bestimmt auch vermitteln.
Durchaus, da habe ich noch alte Connections. Ne? Ich als alter Bowling Center DJ und Animator, eben. Da helfe ich also, gerne mit.
Es liegt ja nahe. Und es ist zwar jetzt sehr, sehr, hört sich dämlich an, aber ich glaube, wieso nicht versuchen?
Ja, ganz ehrlich, also warum denn nicht? Also du hast doch jetzt eh nichts mehr zu verlieren.
Schaden kannst du nicht.
Ja. Also gut, dann lass uns mal bitte einen ganz kleinen Blick vorauswerfen. Das nächste Spiel des TSV 1860 München ist am kommenden Samstag in Zwickau und dann haben wir ja auch schon das Nachholspiel am Dienstag zu Hause gegen Kaiserslautern. Dann folgt das Heimspiel gegen den SC Verl am Freitagabend, den 4.3. Was wollen wir weiter sagen? Fakt ist, du musst anders auftreten. Punkt, aus, ja. Ende. Wenn du kämpfst, beißt, kratzt, den Platz umackerst und es bleibt danach bei einem Punkt oder verlierst es, dann ist das besser wegzustecken als all das, was wir jetzt in den letzten 1,5 Wochen gesehen haben. Nur darum geht's. Und 60 muss auf Versöhnungstour gehen, ganz klar. Und es gibt ein Ziel in diesem Jahr noch und da wiederhole ich habe so ein leichtes Déjà-vu.
Klasse.
Es geht darum, den DFB-Pokal-Startplatz zu sichern. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. in der als die Schlussphase eingeläutet wurde. Dieses Jahr ist es wieder so. Ich glaube momentan nicht an Platz 4 in der Liga. Das heißt, du musst auf den Toto-Pokal setzen. Und da haben wir am 26. März einen Termin. Und da spielt nämlich 60 München in Aubstadt. Vorsicht, die haben Türkgücü rausgehauen. Damals war Türkgücü noch ein bisschen stabiler unterwegs, sportlich gesehen. Deswegen voller Fokus drauf. Wer sich jetzt fragt, wer ist denn da noch mit dabei? Mit dabei ist noch der FV Illertissen und die spielen gegen den Sieger des Duells Schweinfurt gegen Würzburg. Das Spiel findet am 8. März statt. So, jetzt kann man sich durchrechnen. Das sind allesamt schlagbare Gegner. 60 muss genau 2 Spiele gewinnen und dann hast du den Titel des Toto-Pokalsiegers und den Startplatz für den DFB-Pokal. Da geht's, haben wir schon oft gesagt, es geht natürlich ums sportliche Prestige. Du spielst gegen einen höherklassigen Gegner, das facht dich immer nochmal an, du hast aber auch vor allem auch mehr Einnahmen. Na? Mhm. So einfach ist das. Und deswegen ist der Pokal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, vor allem mit Blick auf die neue Saison. Das muss jetzt das große Ziel sein. Macht es gerne, belehrt mich eines Besseren, liebe Löwen, schaltet es nochmal 2 Gänge höher, holt euch mindestens Platz 4, bin ich nicht sauer drüber, aber schaut bitte, dass ihr wenigstens diesen Toto-Pokal holt, weil dann hakt man das Thema wenigstens ab, dann war die Saison auch nicht super, aber du hast zumindest den DFB-Pokal wieder eingesackt.
Vor allem, wenn du über die Liga Platz 4 sicherst, dann kann jemand anderer über den Toto-Pokal in den DFB-Pokal einziehen. Da würde ich es dem FV Illertissen wünschen, weil dann können die irgendwann vielleicht endlich mal international spielen, so wie sie es immer besingen.
Dann fahre ich aber mit dem, trommelt der Kollege eigentlich noch?
Bestimmt. Ich weiß es nicht. Der trommelt seit Jahren durch.
Ja, dann fahre ich da aber auch gerne.
Der stellt sich dann mit dem Mann, mit der Mundharmonika nach Plovdiv, erste Runde Qualifikation Europa League und pfeift denen eins, beziehungsweise trommelt denen eins.
Ah, ich habe Bilder im Kopf. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich heute noch mal zum Lachen komme. Vielen Dank dafür. Also das ist, wenn dieser Stammtisch hier etwas Gutes hat, dass er mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert von euch, durch euch beide. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, das geht den Stammtischlern hier in der Umgebung genauso.
Übrigens weiß jemand, warum der FSV Zwickau die Schwäne genannt wird.
Oder weiß, dass das Schwan Logo ist.
Ja, warum? Also das, ich finde, der Schwan ist wenig furchteinflößend, finde ich.
Das ist überhaupt richtig.
Da sollten deutsche Fußballmannschaften mal so ein bisschen ihre Spitznamen überdenken. Da ist wenig dabei, wo man wirklich sagt, ui, jetzt fahren wir zu den Lilien oder zu den Veilchen oder zu den Schwänen da.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da in meine zweitliebste Sportart Eishockey gucke.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Da gibt es dann die Moskitos Essen.
Ja, so, also, ja gut, aber.
Oder die Eis-Aliens Ratingen.
Ja, gut.
Also,
aber bitte. So heißt halt die Grizzlies und die Tigers und die Adler und. Also, da ist schon.
Also im Volleyball gibt es das auch ganz oft.
Ja, die roten Raben.
Ja, oder tiefer, finde ich auch immer sehr witzig. Als Frauenmannschaft, Isting Elephants, finde ich sauwitzig. Also wirklich.
Okay. Die wilden Wespen Steinach gibt es.
Wilde Wespen, stimmt. Oder die Hirsche aus Schwabing. Und dann ist so der Call, Fear the Deer. Und du denkst immer so. Und okay. Wir sind dann immer so gehässige Menschen. Wir machen im Trainingslager immer so Übungen, die nach Tieren ausschauen, um die dann beim Einspielen mitzumachen. So ein Tere. Und so, dass wir uns halt so ein bisschen lustiger drüber machen, weil
Anja, möchtest du Werbung machen für deine nächsten Heimspiele mit der Volleyballmannschaft, dass da so ein paar wilde Löwen da oben sind und einfach ein bisschen Terreur machen? Oder?
Es gibt auch Giesinger Bierstimmung, können wir immer gebrauchen. Und ich hoffe, bald sitzen Flo und Alex am Expertenmikro.
Alex, wir zwei als Volleyball-Experten.
Wie viele Sätze werden da gespielt? 7, oder?
3 Gewinnsätze.
Ah, genau.
Mhm. Und keine Ahnung, wann ist Overtime und wann gibt es 2 Minuten?
Es wird auf jeden Fall nach jedem Punktgewinn rumgeplärt, dass einem das Trommelfell platzt.
Es wird
das
eigentlich nach jedem Punkt schon rumgebrüllt.
Also auch nach einem Punktverlust.
Ja, immer. Und es war ganz witzig mal, wir hatten die Dyson-Hofner Fußballer da, weil das auch ein Giesinger Team. Das kann ich mal so erzählen.
Gesponsert von Dyson.
Nee, von Giesinger Dyson-Hofner. Auf jeden Fall, ganz, ganz witzige Anekdote. Die kamen zum Fußball und die kannten sich gar nicht aus mit Volleyball. Und dann haben wir verloren. 2-3, ganz knapp. Und dann sind wir hochgekommen und dann sagen sie so, das ist so schön. Ihr habt immer gute Laune, auch wenn ihr verliert. Und dann so, Hä, wieso? Unsere Laune war nicht gut. Doch, ihr Frauen haut euch immer alle auf den Arsch beim Volleyball. Das ist total toll.
Okay, Alex, ich freue mich drauf, wenn sich das in den nächsten Wochen wirklich mal ergibt, dass wir zu Anja gehen und dann quasi in einem Livestream kommentieren.
Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was bei Männern ankommt, was wir da tun.
Wenn das wirklich zustande kommen sollte, dann werden wir euch da draußen informieren und euch den Link zur Verfügung stellen, wenn das wirklich in irgendeiner Form sich ausgehen sollte, Alex und ich am Live-Mikrofon bei Anjas Volleyballerin, na, das wär's. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Noch kurz die Info: In Zwickau wird Sami Belkahia fehlen wegen diesem Witz-Elfmeter. Er hat nämlich die fünfte Gelbe gesehen. Ja, wir gehen trotzdem einfach mal so mit ein bisschen, also ich sag's ganz böse jetzt, wahrscheinlich kriege ich nächste Woche dann eine drauf. Ein drittes Mal in Folge so eine Scheißleistung kann ich mir nicht vorstellen.
Tja.
Wenn es doch kommt, dann entschuldige ich mich hier in aller Form nochmal. Alex, Frage, weil wir auf der Zielgerade sind, wie schaut es mit einem All-Star aus? Haben wir heute eigentlich einen?
Heute leider nicht, aber im März kommt er auf jeden Fall wieder zurück und dann auch mit Gewinnspiel. Echt? Ich sage nur Geburtstagsgewinnspiel.
Stimmt, da ist was.
Naja, es gibt Kuchen, es gibt sonst an dem Geburtstag.
Bier.
Gute Laune, Musik. Nee. Wir feiern Einjähriges am 10. März. Deswegen lassen wir uns da nicht lumpen. Normalerweise bekommt das Geburtstagskind Geschenke. Wir drehen es um.
Das war jetzt nicht abgesprochen. Ich schaue jetzt wirklich nicht. Ich stelle mich jetzt hier nicht doof. Alex hat uns das jetzt nicht gesagt, dass er da was im Hinterstübchen hat. Ich bin gespannt.
Ja.
Gut. Aber das sind doch gute Nachrichten. Können wir uns auf was freuen. Ansonsten haben wir irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollten in dieser geselligen Runde heute, die dann doch irgendwie lustiger und angenehmer war, als ich es eigentlich gedacht hätte. Was es nicht an euch liegt, sondern einfach nur an den Umständen.
Okay.
Ja, Galgenhumor.
Sollen wir noch irgendwas loswerden? Nein. Wollt ihr jemanden grüßen?
Ich muss beim FSV Zwickau und den Schwänen immer an Felix Lobrecht denken. Gemischtes Hack, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört.
Nein, ich höre ihn nicht, aber ich kenne ihn.
Der vor ein, zwei Folgen mal, er hat auch über Schwäne abgerantet. Bin ich ein Schwan oder was? Hat er ungefähr 10-mal gesagt. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Hört's mal rein. Geheimtipp, gemischtes Hack, hört sonst keiner. Ein Underground-Podcast bei Spotify.
Ja, im Gegensatz zu uns, der ja lange Zeit hier der beste deutsche Fußball-Podcast gewesen ist. Und jetzt sind die Charts.
Er ist immer noch der Beste, ist er immer noch. Aber auf Platz 1 der Charts ist es die andere Frage. Aber wir tun unser Bestes.
Dann lasst uns den Deckel drauf machen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 48. Wir lassen uns die gute Laune dann doch nicht so ganz austreiben. Wir glauben an das Gute im Löwen. Und in Köln würde man sagen, es hätte nur immer gut gejange. Ich kann kein Kölsch, aber das sagt man da oben so ungefähr. Dann verbleiben wir mit dem Tipp natürlich. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter. Lasst gerne 5-Sterne-Bewertungen da bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder giesinger-bergfest@gmx.de gerne Mails schreiben. Wir antworten.
Wenn ihr mal eine Idee für einen Gast habt zum Beispiel, wen müssten wir unbedingt mal ans Bergfest-Mikro holen?
Ja, genau, zum Beispiel. Mhm. Ja, also meldet euch gerne bei uns. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ. Gute Besserung nochmal, Basti Schech. Bleibt's mental positiv. Auch nochmal gute Besserung an Basti Schech. Und ansonsten bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.